Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Tom Lippert und mir gegenüber sitzt mein Kollege Max Morrison. Hallo Max.
Moin, schön, dass wir es mal heute geschafft haben. Zum einen, weil wie gefühlt überall in Deutschland die Krankheitswelle so um sich grasiert und wir beide verschont geblieben sind. Zum anderen nehmen wir an einem ganz besonderen Tag auf.
Richtig, es schneit in Hamburg. Nein, das war jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest. Nein, in Köln läuft natürlich gerade auch der Private Banking Kongress, wo wir auch Medienpartner sind. Und deswegen verlinken wir auch einfach mal die Fotos von der Veranstaltung in den Shownotes, würde ich sagen. Und wir berichten natürlich dann auch live, was vorgefallen ist, was besprochen wurde und diskutiert wurde.
Genau, das einerseits, aber es ist ja auch dein Ehrentag heute. Genau, herzlichen Glückwunsch wünsche ich dir dann nochmal an dieser Stelle.
Danke.
Und ich habe auch mal eine unserer wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Kollegin im Büro gefragt, ob sie dir mal eine Grußbotschaft schicken kann.
Jetzt bin ich aber gespannt, wer das sein könnte.
Alles Gute zum Geburtstag, Torben. Dein Kollege hält sehr viel von dir und schätzt dich als einen der Besten im Büro. Feiere schön.
Wahnsinn, was für eine Ehre. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Also wer es nicht erkannt hat, das ist unsere Kollegin, die KI. Also wirklich die wichtigste Kollegin hier vor Ort. Und deswegen natürlich sehr, sehr nett, dass du sie auch noch bemüht hast.
Klar, gerne doch.
Diese sehr persönliche Grußbotschaft.
Die ist nur für dich gewesen.
Dankeschön. So, aber genug privater Gossip, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor.
Genau, es ist einiges passiert seit letzter Woche. Und wenn so viel los war, haben wir das ja in der Vergangenheit auch schon mal so gemacht, dass wir einen kurzen News-Ticker abfahren. Und da würde ich sagen, starten wir mal direkt.
Okay, ich leg los. Mit der V-Bank. Die will in der Schweiz eine Banklizenz beantragen. Dort hat die Deutsche Depotbank auch schon seit gut einem Jahr eine Repräsentanz. Künftig will die Bank dann auch Schweizer Vermögensverwalter als Kunden haben und die deutschen Vermögensverwalterkunden von der V-Bank können dann auch in der Schweiz buchen.
Aus den Alpen nach Deutschland schaut dafür Vontobel. Die Schweizer Privatbank kann sich nämlich gut vorstellen, unabhängige Vermögensverwalter hierzulande zu übernehmen. Dafür muss natürlich vor allen Dingen eins passen, der Preis. Ansonsten will die Bank weiter organisch in Deutschland wachsen, wie so ziemlich jeder.
Ja, und weil wir so schönes Alpenthema haben bisher in unserem Newsletter und es draußen eben schneit, mein Skiurlaub ist auch noch nicht so lange her, bleiben wir doch in Österreich und zwar bei der Raiffeisen Capital Management. Die kauft nämlich die Savity Vermögensverwaltung, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, von Amundi Austria. Der Asset Manager möchte den Robo den Vertriebspartnern und damit jenen Raiffeisenbanken vor Ort anbieten und dann womöglich auch in deren Private Banking.
Und dann zurück nach Deutschland. Da haben wir noch die First Five Awards. In drei Kategorien wurden die besten Vermögensverwalter gekürt. Über 12 Monate gewann Rhein Asset Management, über 36 Monate Liquid Asset Management und über 60 Monate DJE Kapital. Bei der Gesamtpunktzahl liegt dann übrigens auch Liquid Asset Management ganz vorne. Und Ticker zu Ende. Kurz Luft holen.
Partner dieser Folge der PBM Kapitalansage ist Carmignac. Gegründet im Jahr 1989, hat sich Carmignac als eines der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen in Europa etabliert. Vollständig im Besitz des Gründers Edouard Carmignac, seiner Familie und den Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe von Fonds in den Bereichen Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und Private Equity. Mit unterschiedlichen geografischen Schwerpunkten und Zielsetzungen. Die erfahrenen Kreditfondsmanager von Carmignac haben seit 35 Jahren ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in verschiedenen Marktphasen Wert zu schaffen. Die Kreditphilosophie von Carmignac basiert auf drei Säulen: einem globalen Ansatz, flexibler Verwaltung und einem höchst selektiven Investitionsprozess. Aktuell verwaltet Carmignac Kreditvermögen von 12,6 Milliarden Euro. Für weitere Informationen über Carmignac und deren spezialisierte Anlagestrategien besuchen Sie carmignac.de.
Luft geholt, dann kommen wir jetzt zu den größeren News und wir müssen da mal wieder über die Commerzbank reden. Wenn wir beide zusammensitzen, kam das Thema gefühlt, glaube ich, fast jedes Mal auf, aber diesmal geht es zumindest nicht um UniCredit, richtig?
Ja, zu der ersten Anmerkung, da darf man jetzt Korrelation und Kausalität nicht verwechseln. Entweder wir sitzen zusammen wegen der Commerzbank oder die Commerzbank macht was wegen uns. Das können die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Aber genau, es geht nicht um die UniCredit, sondern um das Private Banking und das Wealth Management. Da verpasst sich die Commerzbank nämlich eine neue Struktur. Besonders interessant ist, es gibt neue Einstiegsgrenzen im Private Banking und im Wealth Management und eben eine Struktur drumherum. In der Sparte Wealth Management und Vermögensverwaltung liegt die Einstiegshürde für Kundenvermögen bisher bei 500.000 Euro. Künftig geht es dort aber erst ab 2 Millionen Euro los.
Und was ist dann mit den Kunden mit weniger Vermögen?
Für die gibt es dann die Einheit private Kunden. Die wird in drei Untereinheiten gegliedert, abhängig eben vom betreuten Vermögen. Kunden mit einem Vermögen von mindestens 250.000 Euro werden dem Private Banking zugeordnet. Bisher lag da die Grenze bei 100.000 Euro. Und die zwei weiteren Untereinheiten sind dann die Individual- und die sogenannten Privatkunden.
Bei solchen Umstrukturierungen stellt sich zwangsläufig ja eigentlich auch immer die Frage, ob sich dann auch personell nochmal was ändert.
Ja, so ein bisschen zumindest. Christian Hassel, der leitet dann die Einheit Wealth Management und Vermögensverwaltung. Der ist bisher als Bereichsvorstand verantwortlich für das Wealth Management und Private Banking in den Marktregionen Mitte und Ost sowie für das Asset Management. Leiter der Sparte Private Banking und Retail, also der unteren Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben, wird Mario Peric, aktuell Bereichsvorstand Wealth Management und Private Banking Süd und West. Und Guido Groß, der bleibt verantwortlich für den Bereich Unternehmerkunden. Die drei berichten dann quasi an den Privat- und Unternehmenskundenvorstand Thomas Schaufler.
Was verspricht sich die Commerzbank denn von der neuen Struktur? Ist ja doch ziemlich viel, was da angefasst wird. Soll da was wegrationalisiert werden?
Ja, also bei so Umstrukturierung ist das ja immer so ein bisschen, dass man natürlich das macht, um die Kunden besser zu beraten. Der Vertrieb soll profitieren, in dem Fall sagt die Commerzbank. Die Geschäftsgebiete werden halbiert und an Filialen will man aber nicht rangehen, also da soll sich nichts verändern. Und dann gibt es quasi einen Individualkundenberater künftig, also ja, ein Kunde, ein Berater.
Ist ja nicht das erste Mal, dass die COBA an ihrer Struktur werkelt. Im Herbst war es das UHNWI und Family Office Geschäft, wo man stärker wachsen will oder wollte. In der Vergangenheit hat sich die Bank auch schon mal neue regionale Strukturen im Private Banking und Wealth Management verordnet.
Genau, und es wird ja wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass sich da was ändert. Das kennt man ja, in steter Regelmäßigkeit wird dann natürlich so ein bisschen die Struktur angepasst und allein bei einer Übernahme durch die UniCredit dürfte sich ja eine Menge ändern. Und jetzt haben wir ja auch noch eine Sache, die ist nämlich gerade heute Morgen passiert, genau, als wir hier zusammengesessen haben. Da hat nämlich die Commerzbank den Kapitalmarkttag gehabt und bekannt gegeben, was auch die Geschäftsergebnisse 2024 waren und was die Strategie bis 2028 war. Jetzt ist die Frage, hast du schon den Artikel dazu gelesen, den ich schnell geschrieben habe?
Ich hatte eine Chance, mir das Ganze ein bisschen schon anzuschauen und man muss ja sagen, es ist ja eigentlich, das Ganze läuft ja so unter dem Motto Strategie gegen eine UniCredit-Übernahme und da soll ja dann jetzt doch noch ein bisschen wegrationalisiert werden.
Genau, du sprichst von Stellen, die wegfallen sollen, sogar hier in Deutschland eben.
Genau.
Das sind, ich glaube, 3.300, wenn ich es richtig gelesen habe, insgesamt 3.900 im Konzern. 3.900, ich glaube es.
Ich bin auch der Meinung, genau, da sollte in Polen und so, glaube ich, auch noch ein paar Stellen wegfallen.
Genau, aber insgesamt soll sich die Mitarbeiterzahl bis 2028 dann gar nicht groß verändern, weil in anderen Auslandseinheiten dann wieder eingestellt werden soll. Und das muss man auch sagen, die Stellen, die abgebaut werden, sollen natürlich, das ist ja immer so, dann eher im Backoffice, bei Stabsstellen und so weiter eingespart werden. Also beim Private Banking und Wealth Management wird sich vermutlich nicht allzu viel verändern.
Und die Commerzbank legt da jetzt auch nicht radikal die Axt an, wie Sie selber gesagt haben, sondern setzt darauf, dass über Altersprogramme und natürliche Fluktuationen diese Stellen nach und nach einfach wegfallen werden. Also muss man dann schauen, vielleicht ist es jetzt gar nicht so, ja, der ganz große Einschnitt.
Genau. Und vielleicht nochmal zur Strategie bis 2028. Geplant ist natürlich dann auch, so ein paar Ziele zu erreichen, damit man sich eben vielleicht ein bisschen schön machen kann für die Investoren, die dann vielleicht sagen, okay, eine UniCredit-Übernahme ist vielleicht doch nicht das Beste. Die Eigenkapitalrendite soll, glaube ich, auf 15% steigen und die liegt gerade bei ungefähr 10. Und auch das Nettoergebnis soll nochmal deutlich steigen auf, ich glaube, etwas über 4 Milliarden Euro.
Ja, man muss ja sowieso sagen, also bei den Quoten liegt die Commerzbank ja tatsächlich jetzt im Vergleich zur größten Konkurrentin der Deutschen Bank, steht man ja sowieso schon ganz gut da. Und die Hoffnung ist da natürlich auch, wenn diese Zahlen noch besser werden, dass eine mögliche Übernahme dadurch verhindert werden kann.
Genau, und ob das klappt, das erfahren wir dann in den kommenden Monaten, beziehungsweise vermutlich bis Ende dieses Jahres.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal hier zusammensitzen.
Ja, stimmt. Und da sind wir wieder bei Korrelation und Kausalität.
Genau.
Dann können wir es ja timen.
Zwei unabhängige Vermögensverwalter haben ihre BaFin-Lizenz als Wertpapierinstitut abgegeben. Zum einen die von der Heidt Vermögensverwaltung, zum anderen die Aktienfonds Vermögensverwaltung Jens Richter.
Ja, und die Gemeinsamkeit bei den beiden Vermögensverwaltern ist jetzt, dass sie beide ihre BaFin-Lizenz abgeben. Nicht, dass sie jetzt sowas miteinander zu tun haben. Dementsprechend sind die Gründe auch, glaube ich, jeweils ein anderer.
Genau, also bei der Aktienfonds Vermögensverwaltung Jens Richter ist ein Grund, den wir ja regelmäßig hören. Und ich hatte nämlich in Dresden bei dem Herrn angerufen, wo die Vermögensverwaltung ihren Sitz hat. Und der Geschäftsführer Jens Richter hat mir dann eben gesagt, dass die zunehmende Regulierung ja der Grund für die Geschäftsaufgabe am Ende ist.
Und ist das bei der von der Heidt Vermögensverwaltung auch der Grund?
Nee, da ist die Situation eine andere. Das Unternehmen stellt nämlich sein Geschäft ein. Das hat auch was eben mit dem Bankhaus von der Heidt zu tun, das es ja bis vor kurzem noch gab.
Stimmt, und da ist ja auch wichtig zu unterscheiden, die Namen sind zwar ähnlich von der Heidt, aber es sind verschiedene Unternehmen. Das Bankhaus ist ja im Februar 2024 vom Markt verschwunden. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals auch den Artikel, glaube ich, dazu geschrieben. Und die Besitzer hatten zuvor schon verschiedene Optionen für die Bank ausgelotet, haben dann eben aber gesagt, wir schließen die Bank.
Genau, und also ein bisschen Zusammenhang gibt es dann doch zwischen den beiden. Also die Besitzer sind teilweise die gleichen wie bei der von der Heidt Vermögensverwaltung. Und diese Hauptgesellschafter um Dietrich von Bötticher haben sich nun entschlossen, auch das Geschäft der Vermögensverwaltung aufzugeben. Die BaFin-Lizenz ist also abgegeben und der ehemalige Geschäftsführer Michael Gollitz wechselt zur Werteinvest-Vermögensverwaltung. Den Kunden werden die Umstände der Geschäftsaufgabe mitgeteilt, heißt es.
Bei der GVV-Versicherung ist der Vorstand wieder komplett, zumindest ab 1. Juli. Dann ist nämlich Stefan Rupp Finanzvorstand. Heißt auch, er verantwortet die 1,5 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage des Versicherers.
Da dürfte man bei der GVV froh sein. Ich hatte mir den Artikel mal durchgelesen. Die Suche hat sich ja ziemlich gezogen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Was kannst du uns über Rupp noch alles erzählen?
Ja, genau. Also vielleicht zu deinem ersten Punkt noch. Im Juli wäre die Stelle ein Jahr vakant. Und zum zweiten Punkt. Rupp ist Wirtschaftsmathematiker und kommt von AXA. Dort leitete er seit 2015 das Controlling in der Sachsparte. Und er baute zudem die Finanzaktuarabteilung für die deutsche Gruppe auf. Und da verantwortete er ein Team von 60 Mitarbeitern für Bilanzthemen.
Damit ist der Vorstand dann jetzt wieder komplett, oder?
Fast. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Wolfgang Schwade geht Ende September nach 20 Jahren in den Ruhestand. Und Katharina Stecher tritt zum 1. Oktober 2025 seine Nachfolge an. Sie ist schon seit 2021 Mitglied des Vorstandsteams. Und sie führt den Konzern dann eben zusammen mit Rupp sowie mit Matthias Schulte, Vorstand für IT und Operations. Schulte tritt am 15. Juni 2025 seine neue Aufgabe an. Und bis Rupp im Juli startet, leiten Schwade und Stecher weiter interimistisch die Finanzen und damit auch die Kapitalanlage.
So, Torben, wie sehr freust du dich über Regulierungen?
Überragend doll. Also Regulierungen sind wirklich ein privates Lieblingsthema. Nein, Quatsch. Also natürlich geht es so, das Thema ist natürlich etwas sperrig. Aber wahrscheinlich freuen sich unsere Leserinnen und unsere Zuhörer noch weniger als ich, je nachdem, was sie zumindest erwarten. Was hast du denn an Regulierung dabei, wenn du schon so fragst?
Da habe ich mal gleich einen Dreierpack geschnürt. Leider nicht im Fußball, sondern den Dreierpack, den ich dabei habe, heißt FIDA, Unbundling und BRSG2. Sind aber diesmal nicht nur negative Nachrichten, wie ich finde.
Ja, und FIDA klingt ja zumindest fast wie FIFA, also von daher bist du ja ganz nah dran. Also legen wir doch vielleicht da los, wo sich nämlich schon wirklich was getan hat bei diesem Dreierpack, nämlich beim BRSG2. Also das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz. Also man hat es schon an meiner Aussprache gemerkt, ein Begriff, der Deutscher kaum sein könnte.
Ja, das auf jeden Fall. Also das Bundesfinanzministerium hat, muss man sagen, überraschend Teile davon umgesetzt. Überraschend, weil unsere letzte Bundesregierung ja nun mal auseinandergebrochen ist. Und da wusste man jetzt vorher nicht, wie viel von diesem BRSG 2 umgesetzt wird. Was aber viele Versicherer freuen wird, die Infrastrukturquote ist jetzt da. Die liegt bei 5% des Sicherungsvermögens. Außerdem steigt die Risikokapitalanlagenquote, ein weiteres wundervolles deutsches Wort, jo, von 35% auf 40%. Und es wird nicht besser. Die Öffnungsklausel wird für Anlagen oberhalb der geltenden Streuungsgrenzen genutzt. Interessant tatsächlich dann, aber das gilt für landesrechtlich regulierte Versorgungswerke und für die Unternehmen, die Solvency II unterliegen, auch. Und ich erspare uns jetzt mal weitere Fachbegriffe. Den gesamten Artikel finden diejenigen, die es betrifft, dann einfach in den Shownotes.
Genau. Und wir haben ja auch noch zwei andere Themen, die dann nicht unbedingt auch was mit institutioneller Kapitalanlage zu tun haben, aber trotzdem für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin spannend sind. Da wäre einmal das Unbundling bei MiFID II. Und der Begriff kommt nämlich eher aus dem Bereich Research. Und hier will ich auch direkt mal auf einen guten Artikel verweisen, den der Kollege Clemens Bär geschrieben hat für das aktuelle Printmagazin, das jetzt auch online ist als PDF zum Runterladen oder eben verschickt worden ist in die Briefkästen. Und man muss allerdings dazu sagen, die gedruckte Version bzw. dieses PDF ist dann schon ein bisschen überholt, weswegen Clemens den Artikel dann jetzt auch online nochmal aktualisiert hat. Auch da packen wir den Link in die Shownotes. Und warum Clemens den Artikel aktualisieren musste, das erklären wir jetzt mal schnell hier, denn die EU überlegt, ob sie beim Unbundling eine Rolle rückwärts macht.
Nun ist ja Englisch eine meiner zwei Muttersprachen, aber was genau ist eigentlich Unbundling?
Das heißt, dass Dienstleister wie zum Beispiel Investmentbanken Research und Transaktionen nicht vergünstigt oder zusammen im Paket anbieten dürften. Das war früher immer so und MiFID II sollte das verhindern, damit eben Interessenskonflikte verhindert werden. Das hat allerdings so ein bisschen eher dazu geführt, dass vor allem der Research-Markt ausgetrocknet ist. Also man kann zum Beispiel sagen, für Small- und Mid-Caps gibt es nicht mehr so viele Anbieter. Mhm. Da hat die EU schon Ausnahmeregelungen zugelassen. Und ohne Unbundling könnten die Dienstleister dann künftig die Kostenpunkte wieder gegeneinander verrechnen. Und dann wäre das Unbundling rückgängig gemacht für alle Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung.
Das ist auch eigentlich sowas, wo man sagen würde, das stößt auf Gegenliebe bei den Betroffenen.
Ja, auf jeden Fall. Die ESMA hatte bis Ende Januar nämlich Kommentare gesammelt. Das ist alles erstmal nur ein Entwurf. Die EU möchte wissen, wie man das umsetzen kann. Und die ESMA wurde dafür beauftragt, eben diese Kommentare zu sammeln. Und die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, also DVFA, war beispielsweise ziemlich froh, dass man dazu befragt wurde und hat auch diese Befragung veröffentlicht. Die waren generell erstmal von Anfang an kritisch beim Unbundling und der Verband sagt aber auch, dass es ein gutes Signal wäre, wenn die ESMA so eine viel kritisierte Regulierung natürlich wieder kassieren würde.
Also alles gut?
Größtenteils. Die ESMA schlägt nämlich auch vor, dass Asset Manager jährlich den Wert, Nutzen und Kosten der Research an der Anbieter überprüfen könnten. Den Vorschlag findet die DVFA aber nicht so gut, da der Wettbewerb nach ihrer Angabe stark genug sei. Die Investmentfirmen hätten also sowieso den Anreiz, die Qualität des Research und die Kosten selbst zu überwachen. Und ob Unternehmen zum Bundling zurückkehren, ist ja auch eher fraglich, denn das kostet natürlich auch nochmal eine neue Stange Geld und eine große Stange Geld, IT und Prozesse dann wieder anzupassen auf die Rolle rückwärts, über die wir gerade gesprochen haben. Und das muss man auch sagen, die ESMA könnte natürlich auch noch weitere Anforderungen mit einbringen.
Was die DVFA dann, denke ich mal, wieder ablehnen wird. Ja, es ist eine schwierige Frage für die Research-Anbieter und auch für Investoren. Da hast du endlich alles umgestellt und dann fällt es doch wieder weg. Man muss aber sagen, es ist schon sehr selten, dass eine Behörde einsieht, dass eine Regulierung vielleicht doch nicht die allerbeste Idee war. Noch ist aber ja auch nichts entschieden und da kann sich auch noch eine Menge tun. Erstmal muss die ESMA das Für und Wider sammeln, das es konsultiert hat. Und apropos hin und her, Neues gibt's auch bei der Kundendatenregulierung FIDA.
Ja, vor allem gab es da erstmal Verwirrung, denn erst hieß es in der Börsenzeitung, diese Regulierung namens FIDA stehe vor dem Aus.
Und zwei Tage später dann doch nicht. Laut Börsenzeitung stand FIDA auf einem Entwurf von Vorhaben, die EU aufgeben will. Als die EU-Kommission dann aber die Liste veröffentlichte, war FIDA dann doch unter den Gesetzen, an denen man weiterarbeitet.
Heißt, erstmal sieht es so aus, als wäre die FIDA oder stünde die FIDA nicht vor dem Aus. Dass das aber quasi zwischenzeitlich mal nicht so war und das ausdrohte, das hatte viele aus der Branche dann doch ziemlich verwundert. Und in der Branche kam dann natürlich auch ziemlich Unmut auf oder aber Freude, je nachdem, wen man fragt. Dieses Framework for Financial Data Access Regulation, dafür steht nämlich FIDA, soll ja regeln, wie sämtliche Finanzdienstleister Kundendaten bereitstellen können oder müssen oder sollen und wie sie eben ausgetauscht werden, diese Daten.
Genau, und da muss man sagen, die Versicherer sind da eher kritisch, wenn es um FIDA geht. Für sie wäre die Datenbereitstellung nämlich komplett neu. Banken kennen das eben durch PSD2. Den Aufwand beim Open Banking ist man da einfach schon gewohnt. Der Gesamtverband der Versicherer und deren Chef Jörg Asmussen hätten sich daher über das Aus schon gefreut. Einige Fintechs, die sich auf Daten spezialisiert haben, haben natürlich dann auch erstmal wieder aufgeatmet. Ist ja nun mal deren Geschäftsmodell dann. Und ein paar Unternehmen haben sogar schon an Lösungen für die Datenübertragung gearbeitet. Beim Vermittlerverband AFW ist man glücklich, dass die EU weiter an FIDA arbeitet. Weil FIDA würde eben für einen faireren Wettbewerb sorgen, ist man da der Meinung. Und außerdem könnten die Vermittler die Regulierung dann für sich nutzen.
Ja, denn inhaltlich, und das haben wir ja gerade schon mal grob angedeutet, bedeutet diese FIDA ja auch, wenn Kunden von einer Bank oder einem Versicherer zustimmen, können diese Unternehmen die Daten an Drittunternehmen bereitstellen. Also auch zum Beispiel an Vermittler oder eben an die Fintechs, über die wir gerade schon gesprochen haben. Verbraucher könnten dann also quasi an einer Stelle sehen, was ihre Finanzen so machen. Und das konnte man so grob ja schon mal mit Open Banking, hast du gerade schon mal angesprochen, also mit Konten. Mit FIDA wäre das dann zumindest in der Theorie auch möglich für Depots oder Versicherungsverträge oder sonst was, wenn eben Versicherer und so weiter diese Daten bereitstellen sollen, müssen, dürfen.
Ja, und natürlich ist es dann ein Aufwand für Versicherer, die entsprechenden Schnittstellen einzuführen. Aber wenn man sich darüber beschwert, dann darf man sich nicht gleichzeitig darüber beschweren, dass in Europa die Digitalisierung auf der Strecke bleibt.
Zumal FIDA soll ja sogar regeln, dass die Unternehmen, die die Daten bereitstellen, also eben diese Versicherung oder die Banken, womöglich sogar dafür vergütet werden. Insofern klingt das ja dann schon eigentlich nach einer fairen Lösung.
Jetzt sind wir ja natürlich noch in Beschlüssen und Verfahren. Wann könnte FIDA denn Realität werden?
Ja, das ist eine gute Frage, denn so sicher ist ja jetzt auch immer noch nicht, ob das Thema dann wirklich dauerhaft auf der Agenda der EU-Kommission bleibt. Ich würde jetzt mal tippen, wenn alles klappt, dass es bis mindestens Ende dieses Jahrzehnts dauern könnte, bis die Richtlinie dann wirklich auf die Straße gesetzt wird. Ich bin jedenfalls gespannt.
Das soll es aber soweit mit unserem Regulatorik-Block sein. Also aufatmen, der technische Teil ist vorbei. Aber ist wie in der Schule, ist trotzdem wichtig alles.
Ja, genau. Und in der Schule, also wenn ich zurück auf meine Schulzeit blicke, dann kann ich immer jetzt auch deutlich positiver darauf schauen, was wir da gemacht haben. Und man merkt irgendwann, dass es sinnvoll sein kann. Vielleicht auch bei Regulierung.
Ja, im Moment, wo man sich's durchlesen muss und alles sperrig ist, fühlt sich's, glaube ich, immer nicht so schön an. Aber es ist ja dann doch, hinterher ist man vielleicht doch ganz froh, wenn man tatsächlich was gelernt hat und es nun mal auch in der Realität Anwendung findet.
Genau. Und jetzt ist die Realität aber auch, dass unsere Folge langsam zu Ende geht.
Genau. Kommen wir zum Ende des Ganzen. Ich hoffe, es sind noch alle dabei und haben sich nicht abschrecken lassen. Wir haben tatsächlich aber auch noch was Schönes in der nächsten Zeit vor, Torben. Was
ja,
denn?
Ja, genau. Wobei natürlich das dann noch ein bisschen dauern kann, bis die Hörerinnen und Hörer das auch wirklich mitbekommen. Denn wir haben nächste Woche bei uns hier in der Redaktion in den Heiligen Hallen ein kleines Event, wo wir mit verschiedenen Leuten aus der Branche sprechen. Da sind unter anderem auch einige unabhängige Vermögensverwalter dabei. Und das Ganze steht unter der Überschrift Nachfolge und Nachfolgeplanung. In dem Fall sprechen wir zum Beispiel mit den unabhängigen Vermögensverwaltern über die verschiedenen Modelle, die ein unabhängiger Vermögensverwalter haben kann, um quasi den Fortbestand seines Unternehmens zu sichern. Aber eine kleine Abfrage, welche kommen dir in den Sinn?
Es gibt ja verschiedene Modelle. Eins ist einfach das Geschäft. Genau, eins ist natürlich das Geschäft komplett aufzugeben oder eine Fusion anzustreben.
Das sagst du jetzt nur, weil wir darüber gesprochen haben. Genau. Nein, was das aber dann wirklich ist, das verraten wir natürlich jetzt auch einfach noch nicht. Und das gibt's dann bei uns bald zu lesen.
Genau. Und ansonsten sind wir natürlich immer dankbar, gerade auch bei solchen Themen wie Nachfolge oder auch anderen Dingen. Wenn Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Hilfe und Feedback zu solchen Geschichten geben, wenn Sie zum Beispiel Informationen haben, die für uns relevant sind oder sich auch mal über was ärgern, vielleicht auch mal freuen. Lassen Sie uns einfach gerne wissen. Sie erreichen entweder den Kollegen Torben Lippert oder mich über LinkedIn oder aber klassisch per E-Mail an die Redaktion @private-banking-magazin.de.
Genau. Ansonsten natürlich wie immer der Hinweis auf unsere Website, auf unsere Social-Media-Kanäle, auf unser Magazin, auf unserem anderen Podcast, das große Bild und der Finanzgourmet und auch auf die nächste Folge dieses Podcasts.
Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns an dieser Stelle eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss aus Hamburg.